Okay, dann nochmal hallo. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und noch gerne ein paar Informationen zu den Biometrieprojekten unserer Bundesregierung und darüber hinaus hören wollt. Wir haben mit Erschrecken bei der Vorbereitung des Vortrags festgestellt, dass wir uns jetzt mittlerweile seit 6 Jahren mit diesen Biometrieprojekten inklusive RFID und allerhand Nebenprojekten zu viel technischen Spezifikationen, die wir in den Jahren gelesen haben.
Dankeschön. Ich denke, es gibt Sicker-Mate.
Befasst haben. Und letztlich, wenn wir jetzt so auf die aktuelle Nachrichtenlage gucken, was den Staatstrojaner betrifft, müssen wir leider konstatieren, in der Biometrie waren wir trotz einiger doch erfolgreicher Kampagnen letztlich doch Loser.
Ja, leider.
Ja, das werden wir im Laufe des Vortrags auch darstellen. Ich denke, wer sich mit den Projekten ein bisschen auseinandergesetzt hat, wird einige jetzt schon kennen. Wir wollen am Anfang kurz ein bisschen die Zeitleiste runtergehen und sagen, wo haben wir angefangen, wo sind wir jetzt? Und dann natürlich zum Personalausweis kommen. Und im letzten Teil auch nochmal einen kleinen, ja, eine Vorausschau in die Zukunft machen und die Probleme, die wir da so sehen, die auf uns unmittelbar zukommen, ansprechen.
Bis dann kommen wir eh nicht.
Das vermutlich, wenn wir es nicht schaffen, wie immer. Für den Vortrag, den ich nachher mit Frank Rieger mache, darf ich schon mal eine andere Ankündigung machen. Wir haben beschlossen, das Thema eigentlich, wie vorgesehen war, zu skippen und nur über den Staatstrojaner zu reden. wir sind zu der Ansicht gelangt, wir haben eigentlich Lust, darüber zu reden. Ihr wollt sowieso auch nichts anderes hören und deshalb haben wir... Okay, aber hier zurück zur Biometrie. Also wir erinnern uns, wir haben nochmal Schäuble.
Liebe Mitbürger, ich möchte Ihnen den neuen elektronischen Reisepass der 2. Generation heute vorstellen. Wer ab heute, dem 1. November 2007, einen neuen Pass beantragt, wird dieses Dokument ausgestellt bekommen. Elektronische Pässe mit einem digitalen Foto im Chip werden bereits seit 2005 in Deutschland ausgegeben. Im neuen Pass werden nun 2 Fingerabdrücke gespeichert. Darauf haben sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union verständigt, um Pässe sicherer zu machen. Die organisierte Kriminalität, die terroristischen Netzwerke nutzen modernste Technologie. Sie operieren grenzüberschreitend und wir müssen diesen Bedrohungen zeitgemäß begegnen. Und hier kann uns die Biometrie helfen. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und viele andere Länder in der Welt haben sich für diese Technologie entschieden, um die Sicherheit der Reisedokumente und damit auch der Grenzkontrollen zu erhöhen. Es soll Kriminellen nicht gelingen, mit gefälschten Pässen in unsere Länder einzureisen. Und echte Dokumente sollen nicht durch unberechtigte Personen verwendet werden können, nur weil die etwa dem Passinhaber ähnlich sehen. Der Vorteil von Fingerabdrücken ist, dass sie so einzigartig sind wie der Mensch selbst und dass sie maschinell geprüft werden können. Bei der Beantragung des Passes müssen die beiden Zeigefinger nur ganz kurz auf einen elektronischen Scanner gelegt werden, um die Fingerabdrücke zu erfassen. Bei einer biometrieunterstützten Kontrolle, zum Beispiel am Flughafen, geht es ähnlich schnell. Der vor Ort aufgenommene Fingerabdruck kann mit dem Abdruck im Chip verglichen werden. Deutschland ist bei der Einführung dieser neuen Technologie Vorreiter in Europa. Wir haben uns in den...
Also ich glaube, wir lassen das Co-Referat mal. Also Herr Schäuble hatte dankenswerterweise einen längeren Film für uns aufgezeichnet, um nochmal zu erklären, warum wir also diese Biometrie in Reisepässen haben. Und wir hören das zentrale Argument. Das zentrale Argument war die Sicherheit und natürlich die Fälschungssicherheit.
Und natürlich die Geschwindigkeit.
Und die Geschwindigkeit. Und in allen 3 Punkten wissen wir mittlerweile, dass natürlich Unsinn ist. Wir hatten vorher bereits einen unfälschbaren Pass. Die Zahlen dafür sind bekannt. In 5 Jahren 6 Passfälschung. Wir können nicht sagen, dass die Fälschungssicherheit, darauf kommen wir nochmal zurück, sich verbessert hätte.
Also im Gegenteil sogar irgendwie mit dem Gesichtsbild von frontal, irgendwie ist auf jeden Fall die Fälschungssicherheit irgendwie, oder der Missbrauch gestiegen potenziell. Und zum Thema irgendwie Zeit, die irgendwie, also Zeitersparnis, ist halt irgendwie genau das Gegenteil. Also auf den Meldeämtern haben die Meldebeamten irgendwie von einer 3- bis 4-fachen Dauer für die Aufnahme allein geredet, weil irgendwie es müssen diverse Dokumente unterschrieben werden, Fingerabdrücke abgenommen werden und auch an der Grenze dauert es natürlich deutlich länger, weil die Daten aus dem Pass ausgelesen werden müssen, was halt teilweise so 20, 30 Sekunden dauert und wer weiß irgendwie, wie lange es normalerweise mit dem Offline-Pass geht, dann guckt sich der Beamte es kurz an, winkt dich durch und wie es in 2, 3 Sekunden passiert und ich brauche keine halt 30, 40 Sekunden.
Interessanterweise bin ich vor kurzem mit allererstem Mal gänzlich ohne Vorzeigen irgendeines Reisepasses geflogen, zu meiner eigenen Verwunderung von Wien nach Berlin. Offenbar sind die Strukturen da jetzt noch weiter gestrafft worden. Also ich habe an keiner Stelle irgendwo einen Pass vorzeigen.
Haben Sie das in der Tasche ausgelesen?
Vermutlich. Also wir haben verschiedene, wir wollen nicht so detailliert auf den Reisepass eingehen, dazu könnte man natürlich auch nochmal ein eigenes Referat halten, was wir hier nicht machen wollen.
Also die meisten Sachen, die wir jetzt gerade zum Reisepass erzählt haben, gelten natürlich adäquat auch für den Personalausweis,
genau.
Weil das ebenfalls ein Reisedokument ist, ein gültiges, genau. Und halt irgendwie die gleichen Daten.
Also wir haben verschiedene Strategien probiert, dagegen vorzugehen. Ja, wir fanden auch nett, dass das Bundesministerium für Wahrheit uns da unterstützt hat. Wir haben also verschiedene Strategien versucht. Also wir haben es mit der Auswertung der eigenen Daten und Statistiken der in Auftrag gegebenen Studien probiert. Wir haben natürlich versucht, irgendwie logisch rational zu argumentieren und verschiedene Strategien eben.
Also wir haben uns gerade nun überlegt, was denn das Problem war, warum es irgendwie damals beim Pass und beim Personalausweis nicht so ganz funktioniert hat und sind halt eigentlich zum Schluss gekommen, dass wirklich die Gegenseite schuld war. Sie hat einfach wirklich komplettes Schweigen bewahrt hat. Also sie haben einfach zu unseren Vorwürfen einfach gar nichts gesagt. Damit irgendwie standen halt irgendwie unsere Aussagen und irgendwie keine Diskussion konnte stattfinden, anders als jetzt beim Bundestrojaner. Und deswegen ist das, glaube ich,
alles ein bisschen schneller. Wir wollen genau sein, nicht wahr?
Verlaufen.
Das ist ein Bundestrojaner. Dennoch ist natürlich die Kritik nicht ungehört geblieben. Und ich habe jetzt hier mal, das ist so ein Papier, was wir schon seit längerem kennen, nämlich die verschiedenen Staaten haben natürlich trotzdem auf die Kritik reagiert und etwa eigene Messungen durchgeführt. Wir haben ja unter anderem auch argumentiert, dass die Speicherung der Biometrie und überhaupt der Daten auf einem funkenden, kontaktlosen Mikrochip ein Problem darstellt, dass man die mithören kann. Inwieweit die Verschlüsselung, die benutzt wird, dort gebrochen werden kann, nicht im Wortsinn, aber doch zumindest, dass die Entropie zu gering ist. All solche Sachen haben wir ja laut kritisiert, lange Zeit lang. Und dieses Bild hier ist aus einer Kurzstudie der Schweiz, die ja eine ähnliche Technologie verwenden. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Schweizer wählen können, ob sie einen biometrischen Reisepass haben wollen oder eben nicht, was ja bei uns nicht möglich ist. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, wie wir auch, dass man natürlich die Daten mitlesen kann, auch auf etwas größere Abstände, dass auch die Entropie in dem Schlüssel, den man braucht, um an die Daten zu kommen, der nämlich aufgedruckt ist auf der maschinenlesbaren Zone des Reisepasses, dass die Entropie zu knapp sei, dass man natürlich bei den Lesegeräten auch keine genügende Abstrahlsicherheit hätte. All diese Sachen sind getestet worden und wir fanden so schön, dass am Schluss der Studie eben das der Hinweis ist, wie man dagegen vorgehen könnte, nämlich also sich eine Metallhülle um den Pass zu machen. Und mittlerweile vertickt der Fügut, ich glaube, seit 3, 4 Jahren ja in seinem
Shop. Also es ist tatsächlich so die offizielle Ansage, wenn ihr irgendwie sicher sein wollt, dann steckt halt euren Reisepass in so eine Metallhülle.
Ich weiß nicht, ob du deinen Sapper auch bei hast.
Leider nicht.
Ich habe meinen auch nicht bei, weil ich war geflogen und so ein selbstgebaute mit raushängenden Kabeln Einwegkamera im dabei zu haben, kommt überhaupt nicht gut bei Flughäfen, deswegen habe ich das leider.
Also ein interessanter Punkt zu der Studie war noch, dass sie auch einen sehr interessanten Angriffsvektor getestet haben, und zwar die Abstrahlung über die Stromleitung. Richtig. Und sie sind halt zu dem Schluss gekommen, dass halt die Daten, die von dem Lesegerät irgendwie ins Stromnetz eingekoppelt sind, halt auch noch nach 50 bis 100 Metern halt tatsächlich abgehört werden können. Also halt wirklich mal ganz andere Idee gehabt und auch sehr interessant. Und es ist nicht nur so, ja, wir können es jetzt irgendwie schirmen und irgendwie deswegen musst du halt direkt am Flughafen stehen, sondern du kannst dich halt irgendwie auf Klo irgendwie an die Steckdose anstecken und dann tatsächlich die Daten von dem Lesegerät dann irgendwie abhören.
Das hat auch ein deutscher Fernsehsender, nämlich der ARD, in Wieso aufgegriffen und sie haben das auch durchgeführt mit einem Informatiker zusammen, der das ebenfalls zeigen konnte, also ein deutscher Informatiker. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. Aber das ist durchaus auch aufgenommen worden, aber zu skandalisieren war irgendwie bei der Biometrie nicht wirklich viel. Naja, dann sind wir eine neue Strategie angegangen, die sieht man da unten, nämlich den Fingerabdruck von dem damaligen Innenminister Schäuble dann mal zu duplizieren und in 5000 Sicherheitskopien unserer Datenschleuder zu veröffentlichen. Schlug ganz gut ein, hat aber leider im Ergebnis auch nicht dazu geführt, dass wir diesen Schrödel los sind. Hat aber trotzdem eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ja damals wir waren ein bisschen neugierig darauf, wie die Reaktion, die offizielle, so sein würde, aber
also ja. Wir hatten auch irgendwie so aus also Informationen aus dem Bundesinnenministerium, dass sie ja tatsächlich wirklich richtig sauer gewesen sind. Also halt zum Anfang haben sie sich halt überlegt, was sie gegen tun. Und Schäuble hat ja irgendwie auch mehrfach angekündigt, ja, ich habe gar kein Problem damit, dass sie veröffentlicht werden, und hat sogar gesagt, dass er irgendwie kein Problem halt hätte, wenn halt jetzt eine Zeitung kommt, er würde die halt auch gerne abgeben. Aber im Endeffekt hat er natürlich gar nichts gemacht.
Was halt doch, auch er nicht, ist in die FAZ gegangen und hat denen seinen Fingerabdruck und den haben sie dann auch nochmal abgedruckt. Naja, anyway, also politisch hat es keine Folgen gehabt. Sehr schade, sehr schade. Dann haben wir auf eine andere Weise versucht, die liegt sogar eigentlich, ist schon ein bisschen älter, also nämlich in der Trappenbau auch direkt dann vorzuführen, und wir haben das an diversen Systemen, also an den Ausweissystemen vorgeführt, aber auch an Drittsystemen, wie zum Beispiel in der Edeka, an der Edeka-Kasse, wo man ja mittlerweile mit einem Fingerabdruck bezahlen kann, aber letztlich blieb das eigentlich auch ohne Folgen.
Also muss dazu
sagen,
ich werde
gerade depressiv.
Kommt gleich der Staatstrojaner-Talk. Man muss dazu sagen, dass halt natürlich die Lesegeräte, die halt eingesetzt werden, schon unterschiedlich sind, aber wir haben es halt sowohl an den eher günstigeren, irgendwie, die halt für einen Computer so gemacht sind, als auch an tatsächlich den Lesegeräten, die halt im Endeffekt an den Grenzen eingesetzt werden, halt getestet. Und wir waren auf der CeBIT zum Beispiel gewesen bei Dermalog damals.
Oh ja, da waren ungefähr 40, 45 Anbieter, die wir dann in Zweiergruppen, immer einer mit Attrappe und einer mit normalem Finger. Aber die mochten uns dann nicht mehr.
Die haben uns tatsächlich dann auch vom Stand geworfen.
Also wir waren mehrere Gruppen. Wir waren, glaube ich, 4 Gruppen. Ja. Und wir hatten uns immer so wechselseitig also die Attrappen gebaut, aber ja, so ein bisschen mochten die uns
nicht. Aber die Aussage ist halt schon klar, irgendwie, dass die Attrappe tatsächlich halt auch auf die Hochsicherheits-Lesegeräte mit Lebenderkennung und so weiter halt funktionieren. Und auch
die wollten wir probieren, die gab es ja damals, oder die waren noch relativ teuer, sodass die CeBIT immer eine gute Möglichkeit war.
Heutzutage gibt es die CeBIT noch?
Naja, die eigentlich die für den normalen Bürger handhabbare Variante ist aber immer noch die Zerstörung des RFID-Chips. Dieses Bild habe ich auch deshalb nochmal eingefügt, weil man hier mehrere Sachen sehen kann. Ich gehe da jetzt mal hin und du sagst, was ich zeige. Was wir da sehen, ist hier
das Zeichen für
hier ist quasi
den.
Tatsächlich der,
also das ist der Chip. Ja. Das ist der eigentliche Chip. Der RFID-Chip, der natürlich mit der Antenne. Ihr zeigt jetzt die Antenne auch noch, oder? Der mit der Antenne verbunden ist. Die in dem Fall ziemlich deutlich sichtbar ist, was sie eigentlich nicht sein sollte, und zwar aus dem Grund, dass der Reisepass einen Umweg über die Mikrowelle genommen hat. Das heißt, wie man hier schön sieht, wenn man den Chip im Pass zerstören will, sollte man es nach Möglichkeit nicht mit der Mikrowelle versuchen, sondern eher mit einem RFID-Zapper. Kann man einfach mal googeln, wurde vor Ewigkeiten schon mal auf dem Kongress gebaut, ist halt aus einer Einwegkamera in relativ einfacher Art und Weise irgendwie herzustellen. Wir haben auch mal ein paar Tests gemacht mit einer Mikrowelle. Also es geht so weit, dass man halt nicht die Brandspuren der Antenne sieht, aber halt nur so einen kleinen Blobbel, wo der Chip gewesen ist. Das heißt, irgendwie damit sollte man eigentlich dann auch an der Grenze durchkommen.
Also dieser Pass ist gereist von Deutschland nach Mexiko und zurück, wobei die mexikanischen Behörden so wie, aber die Deutschen haben wohl schon unangenehme Nachfragen gestellt, aber dieser Reisepass ist ein gültiges Reisedokument, denn alle Reisepässe, deren Chips zerstört sind oder sonst irgendwie kaputt gehen oder einfach nicht auslesbar sind, stören nicht dabei, dass es ein gültiges Reisedokument ist über die gesamte Laufzeit. Deswegen empfehlen wir natürlich das RFID-Zappen, denn das ist eigentlich schmerzfrei, man sieht es nicht, wird aber eben von den Daten her nichts mehr ausgelesen. Aber selbst dieser Pass, der Typ war da ein bisschen schmerzbefreit.
Also zum Thema Beamte an der Grenze, also ich hatte auch den Fall, dass ich halt irgendwie, ich habe einen normalen Reisepass, aber habe irgendwie die RFID-Schutzhülle halt irgendwie mal von Padelun gekriegt und habe den halt irgendwie dann immer dabei. Und als ich da mal in Frankfurt eingereist bin, hat mich der Beamte irgendwie auch total groß angucken und meinte, wenn das jetzt alle machen würden, das kann ja gar nicht sein. Und er hat meinen Pass dann nochmal separat durch das Röntgengerät geschoben. Also er war halt echt total paranoid gewesen.
Achso, übrigens, also wenn wir jetzt gerade mal ein Bild haben, da unten dieses kleine Zeichen, wenn man es sehen kann, das ist das Zeichen dafür, dass in dem Ausweis ein Chip ist. Das ist nur quasi ein gewisser Hinweis. Und auf den alten ist dieses Dokument noch nicht drauf. Ja, nee, kann ich jetzt nicht, wenn ich jetzt, lieber nicht. Anyway. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten, die wir für zukünftige Strategien uns überlegen. Ist natürlich jetzt für männliche Teilnehmer problematisch, aber kann man ja mal versuchen. Also wir überlegen uns gerade neue Kampagnenideen. Und schließen auch, glaube ich, jetzt hiermit mal den Reisepass ab. Letztlich sind wir seit 2005 und in der zweiten Stufe 2007, wie uns Herr Schäuble am Anfang ja so freundlicherweise erläuterte, zur Abgabe der Biometrie oder Gesichtsdaten und Fingerabdruckdaten verpflichtet. Dazu gäbe es insgesamt noch sehr viel zu sagen. Das lassen wir jetzt aber mal sein. Eine Sicherheitserhöhung ist es jedenfalls in keinem Fall.
Aber mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wer hat denn von euch einen Reisepass, einen elektronischen inzwischen?
Okay. Ist denn jemand unter euch, der nicht seine Fingerabdrücke, keine Fingerabdrücke oder seine Fußabdrücke in diesem Pass hat?
Ja, echt? Yeah, yeah.
Okay, schön, du hattest das aber auch echt leichter, oder? Okay.
Ja. Okay.
Also wir haben tatsächlich ja einige Versuche gemacht, auch mit also eigenen Fußabdrücken, mit Sekundenkleber und dergleichen. Also wer da ernsthaft plant, das zu tun auf den Meldeämtern, der kann sich da gerne an uns wenden. Wir haben da sehr konkrete Tipps und Vorgehensweisen, wie man sinnvoll keinen Fingerabdruck da reinbekommt.
Was hast du gemacht?
Ich habe die Beamtin gekannt, mit der war ich in der Schule, die hat einfach keine Finger angelegt.
Okay.
Denn es gibt, also das sollte man nicht vergessen, es gibt natürlich in der Software diesen Keine-Finger-Button schon, weil natürlich manche Menschen keinen Finger haben. Und insofern, wenn man auf einem kleinen Meldeamt ist, schadet
also das,
nicht.
Das ist genau der Punkt, irgendwie die Sicherheitsversprechung halt irgendwie hier sehr deutlich ad absurdum führt. Wenn man halt irgendwie Leute kennt oder irgendwie genug Geld hat, dann kriegt man natürlich irgendwie Pässe ohne und halt Terroristen. Ich meine, immer dieses schöne Beispiel.
Wir schließen jetzt meinen Reisepass ab und kommen zu Personalausweis, der eigentlich fast zeitgleich mit der Einführung bereits längst in Planung war. Also November 2005 kam ja die erste Stufe und wir sehen, dass also schon im Februar 2004 die Verordnung aus Brüssel in Kraft trat über die Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten. Also hier war sozusagen der erste Schritt zum Personalausweis bereits gegangen. Natürlich nur für die Länder in Europa, die überhaupt einen Personalausweis haben. Das haben ja nicht alle. Und zu meinem Erstaunen, denn ich hatte das Datum auch nicht mehr im Kopf, war bereits im Sommer der Rahmenvertrag für diese ganze Ersatzbeschaffung, die man natürlich dann auf den Ämtern und so weiter braucht und in den Grenzübergangsstellen, schon abgeschlossen. Also da wurde schon sehr, sehr früh da Nägel mit Köpfen gemacht, kann man sagen.
Also halt gerade was so das, die zeitliche Abfolge betrifft, gibt es halt noch so einige Ungereimtheiten, zum Beispiel die BioP2-Studie beziehungsweise die Ergebnisse der BioP2-Studie, die sich halt explizit mit dem Einsatz des des Reisepasses, des elektronischen Reisepasses beschäftigen, sind halt dann komischerweise so lange rausgezögert worden, dass das Gesetz schon verabschiedet wurde, bevor die Ergebnisse rauskamen, die natürlich logischerweise halt irgendwie auch nicht sehr vorteilhaft für den elektronischen Reisepass aussahen. Aber da ist halt auch ganz klar, wie, also was für einen Einfluss das Innenministerium oder wer auch immer in dem Fall halt wirklich da genommen hat, um halt dieses Prestige-Projekt auch wirklich durchzusetzen.
Also letztlich ist es bis heute eigentlich so, dass man die Industrieinteressen, also die kommerziellen Interessen schon deutlich sehen kann, weil nach wie vor alle großen europäischen Firmen mit den staatlichen Vorzeigeprojekten werben. Das betrifft ja alle Länder in Europa oder fast alle.
Und das und natürlich auch die Bundesbank, die Bundesdruckerei, die kurz genau vor der Pleite war und inzwischen halt wieder ein florierendes Geschäft.
GmbH ist, ne? Also die Bundesdruckerei klingt immer nach einer Behörde, aber das ist ein Unternehmen, mittlerweile aber rückgekauft vom Staat. Also sieht man hier schon sehr deutlich und auch wenn man sich die prognostischen Daten etwa der Wirtschaftsberatungsstudien und so weiter ansieht, dann wird der Biometriemarkt immer noch als starker Wachstumsmarkt gesehen in allen Bereichen.
Und also es geht halt nicht nur um wirklich deutsche Dokumente, sondern die Bundesdruckerei verkauft diese Techniken irgendwie auch hauptsächlich Südamerika, irgendwie Südostasien,
ein paar europäische Länder.
Also halt wirklich, sie haben halt einfach gesehen, damit ist Geld zu machen, deswegen drücken wir das irgendwie jetzt halt mal per Gesetz bei uns durch.
Ja, und also wir haben die Zahlen mal zu den Kosten, ein ewiger Streit für den Reisepass, haben wir die Gesamtanzahl der Einmalkosten und laufenden Kosten trotz sehr vieler Anfragen von verschiedenen Parteien im Bundestag nie bekommen. Aber immerhin gab es für den Personalausweis, auch nachzulesen in der angegebenen Ausschussdrucksache, eine Schätzung, die sich auf 669 Millionen Euro Einmalkosten und dann laufende Kosten von 610 Millionen Euro festlegen. Allerdings gab es später eine Art Dementi der Bundesregierung, denn in einer kleinen Anfrage der FDP damals hatte die Bundesregierung ungefähr anderthalb Jahre später dann geantwortet, dass sie nicht wüssten, wie diese Schätzungen überhaupt zustande kommen und sie auch nicht bestätigen oder dementieren mochten. Das heißt, auch für den Personalausweis bleibt letztlich die Kostenstruktur unklar.
Also sollte man vielleicht mal noch eine Anfrage stellen nachträglich. Ja. Was auf jeden Fall klar ist, die Kosten für den Bürger sind natürlich bekannt. Also für den Personalausweis ist es von 8 Euro auf inzwischen 28,80 Euro gestiegen. Und halt die Zusatzfunktion, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen, also halt jedes zusätzliche zum Bürgeramt gehen, dort PIN freischalten oder irgendwie eID-Funktion freischalten, kostet jeweils nochmal 6 Euro. Und auch selbst das deckt die Kosten für die Meldeämter bzw. für die Länder und Kommunen nicht. Das heißt, die waren eine der großen oder die Leute, die halt ganz laut geschrien haben bei der Einführung, weil sie halt einfach gesagt haben, das Geld, was wir hier kriegen, deckt halt die Kosten nicht für den Betrieb.
Also man muss ja aber volkswirtschaftlich denken, ja. Und die Industrie mit den Beiträgen, die wir da in den Meldeämtern zahlen, noch unterstützen. Ja, wir müssen da mal ein bisschen größer denken. Naja. Auf jeden Fall, es zog sich ein bisschen, bis das eigentliche Gesetz in Kraft trat. Das war dann am 18. Juni 2009 und eigentlich sollte im November 2009 dann auch der Personalausweis kommen. Das ist das Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis und da war eigentlich auch ungefähr um die Zeit ein bisschen früher dann erste Mal so die technischen Spezifikationen, das Grobkonzept, wo sie so auf 150, 180 Seiten mal zeigen, was wollen sie eigentlich mit diesem Personalausweis. Dann wurde klar, dass es jetzt eine Karte ist von der Größe einer Kredit- oder EC-Karte, also kein ID1 heißt das Format, und das eine Polycarbonatkarte ist und dass auch ein Chip, und zwar ein kontaktloses Verfahren, verwendet wird. Das war ja noch lange umstritten, ob man auch ein kontaktbehaftetes Verfahren nimmt oder auch eine andere Form als ein Mikrochip, etwa ein Barcode. Aber hier hat man sich letztlich für die schlechteste der Varianten entschieden.
Also auch ganz klar durch Deutschland, der wirklich maßgebend, also führend waren bei der Einführung, die halt einfach die Vorgaben gemacht haben, mehr oder weniger auf europäischer Ebene auch.
Na, die sind aber nicht identisch. Also es gibt schon ein bisschen Unterschiede, wenn man sich die Personalausweisprojekte ansieht, teilweise auch große Unterschiede. Das Gesetz ist letztlich erstmal nur für Deutschland, aber sie haben natürlich einige Synergien von der Personalausweistechnik und der Reisepasstechnik verwenden wollen. Also sie wollten einige gleich machen, aber sie haben letztlich dadurch, dass es auch einen Identitätsnachweis gibt, also eine Shoppingkarte, wenn man es mal so nennen will, da haben sie natürlich nicht so sehr viele Ähnlichkeiten machen können, denn diese Funktionalität besteht ja nicht und der größte Unterschied ist aus meiner Sicht eigentlich die Wiederbeschreibbarkeit des Chips. Denn beim Reisepass ist es eine einmalige Beschreibung. Und beim Personalausweis hat man halt die Möglichkeit, muss man auch die Möglichkeit in gewisser Weise einräumen, Funktionen an- und abzuschalten und eben den Chip damit zu beschreiben, und zwar überall auf der Welt, also auch etwa in den Botschaften.
Also muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass halt alle 5.600 Meldeämter in Deutschland und die ganzen Auslandsvertretungen die Möglichkeit haben, halt tatsächlich die Daten auf dem Chip zu verändern. Das heißt, sie haben die Berichtigungszertifikate dafür, haben die ganze Infrastruktur dafür, das irgendwie zu machen und können tatsächlich, also sie können nicht alle Daten schreiben, muss man dazu sagen, aber halt schon so Sachen wie halt die EID-Funktion an- und abschalten oder Adressänderungen, sowas können sie ja tatsächlich neu auf dem Chip schreiben.
Naja, wir haben uns dann so überlegt, wie sind denn da eigentlich so die Angriffsmöglichkeiten? Da haben wir ungefähr genauso viele entdeckt wie beim Reisepass, eigentlich noch mehr, aber wir haben letztlich uns für eine Variante entschieden, die aus unserer Sicht ein Angriff ist, den man auch tatsächlich durchführen würde, weil er nämlich relativ einfach ist. Dafür sind wir doch recht harsch auch kritisiert worden. Das lag aus meiner Sicht auch ein bisschen daran, dass natürlich die mediale Darstellung leicht skandalisierend war, und aber letztlich der Angriff, den wir gezeigt haben, schlicht machbar ist, einfach ist und eigentlich ja damit eine größere Gefahr ist, als wenn man sich zum Beispiel auf die Kryptographie des Chips spezialisiert hätte.
Vielleicht sollten wir erst mal erzählen, was der Angriff
ist. Ja, also wir brauchen ihn nicht erzählen, wir haben ihn mitgebracht.
Am 1. November soll er kommen, der neue internetfähige Personalausweis. In einigen EU-Ländern gibt es ihn schon. Den europäischen Behörden erleichtert er die Arbeit, den Inhabern der neuen Plastikkarte auch. Man kann damit nämlich künftig online einkaufen, online Bankgeschäfte tätigen und sich lästige Behördengänge sparen. Mithilfe einer neuen digitalen Unterschrift. Wie das funktioniert und wo die Tücken des sogenannten E-Ausweises liegen, haben Roman Stumpf und Nicole Konert für Sie recherchiert.
Noch führt kein Weg daran vorbei.
Übrigens gibt man
Wenn man
vor,
nur seine
oder?
Adresse ändern, muss man persönlich zum Bürgeramt. Der Verbraucher muss sie eigenhändig unterschreiben und wegschicken. Das kostet Zeit. Die Politiker setzen nun alles auf eine Karte, auf den neuen Personalausweis. Damit soll man im Internet Geschäfte abschließen und sogar Verträge online unterschreiben können. Schluss also mit lästigen Behördengängen. Immer mehr Personalausweise in Europa werden so zur Servicekarte. Und vor allem sicher sollen sie sein, verspricht die Bundesregierung. Denn der deutsche Ausweis ist biometrisch. Das heißt, auf ihm sind ein digitales Foto und, wenn man will, ein Fingerabdruck gespeichert. Der Chaos Computer Club hat gegen diesen Ausweis große Bedenken.
Da sind sehr viele Versprechungen dabei, aber dem sollte man kein Vertrauen entgegenbringen.
Die Hacker wollen beweisen, die Ausweise sind nicht sicher. Erstmal nehmen sie den deutschen Prototyp unter die Lupe. Um den Ausweis als Servicekarte zu nutzen, braucht der Bürger ein Kartenlesegerät. Das übermittelt die Daten ins Internet. Und er bekommt eine sechsstellige PIN. Die muss er online eingeben. Das soll vor unberechtigten Zugriffen schützen. Aber das hält Hacker nicht ab. Unbemerkt haben sie im Hintergrund den Computer des Verbrauchers mit einer Spionagesoftware infiziert. Die kann sich jeder schon beim Surfen einfangen. Man muss nur die falsche Website oder den falschen E-Mail-Anhang öffnen. Jetzt greift der Hacker den Verbraucher-PC an.
Und startet dann einen Keylogger auf dem Verbraucher-PC, der dann im Endeffekt dafür sorgt, dass alles, was auf dem Verbraucherrechner eingetippt wird, auf dem Angreiferrechner in einen Text freigeschrieben wird.
Auch wenn Sie kein Computerdeutsch sprechen, Fakt ist, die Hacker konnten die PIN des Ausweises auslesen und die wollen Sie jetzt ändern. Aha. Durch einen einfachen Knopfdruck wird die alte PIN durch eine neue ersetzt. Für den Verbraucher ist der Personalausweis jetzt nutzlos. Der Hacker kann jetzt sein Unwesen treiben, online einkaufen oder ein Konto eröffnen. Der Verbraucher ahnt noch nicht einmal die Konsequenzen.
Das heißt praktisch für den Besitzer des Ausweises, dass er gar nicht mehr auf seinen eigenen Ausweis zugreifen kann, denn jemand Fremdes hat ja die PIN geändert, die kennt er nicht, also kann er auch mit der elektronischen Identität dann nicht mehr einkaufen gehen oder Verträge abschließen. Er muss dann zurück zum Meldeamt.
Und für Euro zahlen. Jetzt ist die digitale Unterschrift dran. Gespeichert auf so einem USB-Stick gibt es ihn.
Also es gab da noch einen weiteren Angriff, also man sieht schon die Art, wie das erklärt wurde, ist natürlich sehr simpel, aber sollte natürlich irgendwie möglichst jeder verstehen, also irgendwie auch Leute, die technikfern sind, klar. Wir haben uns trotzdem eigentlich über die Berichterstattung doch teilweise eher geärgert, weil es sehr simplifiziert war und wir vor allen Dingen verschiedenartige Angriffe gezeigt haben, die letztlich eigentlich dann nicht mehr aufgegriffen worden. Es war aber Schnurz am Ende.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man teilweise halt wirklich so simpel irgendwie das erklären muss. Also gerade die Erklärung oder beziehungsweise die Vorschläge der Politiker, die meinten, ja, dann könnte man ja eine On-Screen-Tastatur nehmen, weil halt irgendwie so klar war, dass sie einfach nicht verstanden haben, wie Trojaner funktionieren, dass man natürlich den Bildschirminhalt irgendwie auch abfotografieren kann und gucken kann, welche PIN irgendwie über die Maus eingetippt
wird. Könnten Sie das an BKA fragen? Wir haben doch voll die kompetenten Leute. Genau. Das ist ja ein Nachhaltthema. Also, wir fanden die Reaktion schon interessant, aber letztlich blieb sie sehr unbefriedigend. Und ich hatte neulich die Gelegenheit, mal mit dem IT-Direktor im Bundesinnenministerium, der bei der Gesellschaft für Informatik, die eine Jahrestagung hatte, mit mir auf einem Podium stritt und ihm auch nochmal die Kritikpunkte vorlegte, vor allen Dingen aber ihn sehr deshalb auch Angriff, weil es immer noch keine ordentlichen Broschüren gibt, die in den Meldeämtern vorgelegt werden, sodass man eigentlich immer nur diese Hurra-Broschüren bekommt als normaler Mensch, der sich einen Personalausweis holt und eben nicht auf die Sicherheitslücken, die dort eben passieren können, hinweisen. Und ich glaube, wenn man schon so einen elektronischen Identitätsnachweis rausgibt, dass man einfach verpflichtet ist, den Bürger auf Probleme, die typisch sind, hinzuweisen, dass es immer noch nicht passiert. Und da ärgern wir uns eigentlich auch drüber. Letztlich, man kann es den Meldebeamten nicht vorwerfen, dass sie jetzt nur auch noch sich mit Computersicherheit befassen, aber eine Broschüre, die ohnehin mitgegeben wird, die hätte man anpassen können oder zumindest auf der Webseite auch ein paar sinnvolle Hinweise geben können.
Also was hat er zu deiner Kritik gesagt?
Der Herr Scheibuch, der meinte dann, es ist doch bestürzend, wie wenig er mir widersprechen könnte. Ja, wir fanden das ebenso bestürzend. Also zumal, wenn man überlegt, wie viel Kohle letztlich in diese Projekte geflossen ist und das also nicht mehr dafür reichte, statt dieser Hurra-Broschüre, die man da kriegt, die viele Seiten lang ist, dann mal eine ordentliche Broschüre zu machen. Was generell natürlich für die IT-Sicherheit, für die Rechner zu Hause mal von Nutzen wäre, aber gut. Anyway. Wir hatten dann noch dieses Problem mit den Lesegeräten, denn die Angriffe, die wir gezeigt haben, waren natürlich gegen die einfachen Lesegeräte, die ja vielerorts verschenkt wurden. Ich glaube, die Computerbild hat am meisten davon verschenkt. Die haben die quasi so beigelegt, glaube ich.
Also zum Thema Kampagnen, irgendwie der Staat hat wirklich massiv Geld reingesteckt, halt dieses Projekt zu pushen, hat irgendwie halt aber den falschen Weg gewählt, unserer Meinung nach, und hat halt tatsächlich die billigen Lesegeräte verschenkt, die halt genau die Schwächen irgendwie haben, die wir gerade aufgezeigt haben. Und das ist halt irgendwie nicht nur ein theoretischer Angriff, sondern genau, also anders als bei den irgendwie anderen Lesegeräten, wo man halt sagen kann, das ist durchaus irgendwie im Bereich des Sicheren oder auf jeden Fall mit deutlich mehr Aufwand zu hacken, ist halt bei den Basislesegeräten und halt ein PC halt einfach nahezu unmöglich, den PC tatsächlich so sauber zu halten, dass er halt irgendwie nicht manipuliert werden kann, beziehungsweise dass halt der Basisleser halt dann nicht irgendwie missbraucht werden kann. Also was halt auch echt eine Frechheit ist, dass die Behörden halt einfach wirklich von dem Bürger fordern, dass er irgendwie den PC sauber hält, dass er irgendwie Virenschutz, irgendwie Antivirus, Firewall und was auch immer irgendwie auf dem Rechner hält und damit halt praktisch die Haftungsrisiken oder beziehungsweise die Schuld an möglichen Missbrauchsfällen halt einfach dem Bürger zuschiebt. Und das ist halt jetzt einfach die offizielle Richtlinie von der Bundesregierung, die sagt irgendwie, der Bürger ist schuld, weil irgendwie hat sein PC nicht auf den neuesten Stand gehalten.
Also ich denke, da wird es sicherlich früher oder später auch mal Fälle geben. Derzeit warten wir da eigentlich überhaupt keine Fälle, weil wir letztlich, wir haben jetzt ein bisschen über 40 Partner bei diesem Personalausweisprojekt, von denen die weit überwiegende Menge staatliche Behörden und Stellen sind. Das heißt, faktisch haben wir etwa 2 Dutzend Wirtschaftsunternehmen, die
EID-Funktion halt wirklich irgendwie anbieten. Also jetzt also
irgendein Projekt anbieten, wo man diesen Personalausweis benutzen könnte. Das heißt, wir haben nach einem Jahr Einführung, wir können feststellen, das ist ein Rohrkrepierer. Diese Millionen wurden umsonst ausgegeben, weil A, sich doch ein relativ großer Anteil, die Zahlen schwanken da zwischen 50% und 60% der Bürger dafür entscheiden, diese EID nicht zu benutzen, sie aber dennoch bezahlen müssen und weil sich in der Wirtschaft überhaupt keine Partner finden, obwohl sie extrem dafür geworben haben. Natürlich wollten sie kein Rohrkrepierer-Projekt daraus machen, aber wir können eigentlich nach einem Jahr bereits konstatieren, dass dem so ist.
Also man muss sich mal vor Augen führen, was sie dort anbieten als Features, die denn die EID-Funktion halt irgendwie da irgendwie zu einem Vorteil für den Benutzer macht, und zwar dass das automatische Ausfällen von Adressfeldern zum Beispiel. Das heißt irgendwie, bevor ich irgendwie meinen Ausweis rausgeholt habe, irgendwie den aufgelegt habe, die PIN eingetippt habe, habe ich irgendwie meine Adresse irgendwie dreimal so schnell eingetippt.
Entschuldigung, gibt es im Browser schon so eine lustigen Formulare?
Genau, irgendwie auch schon
seit
fertig.
Etwa 12 Jahren oder so?
Naja. Oder halt sowas wie Captcha-Ersatz, habe ich mir aber auch an den Kopf gefasst.
Also Sie finden auch nicht irgendwie den Dreh, dass Sie zum Beispiel im Bereich Versicherung oder so jeweils außerhalb des behördlichen Bereiches da ordentliche Partner finden, ja? Obwohl sie ordentlich dafür geworben haben. Also ich weiß, dass zum Beispiel die Hook in der Versicherung das macht, damit man zum Beispiel Verträge online abschließen kann, aber es bleiben Projekte, die niemand benutzt, und die Hook äußert sich zum Beispiel auch nicht, wie viele Menschen das dann bisher benutzt hätten, seit sie auf der Webseite haben. Die Sprecherin meinte dann nur so, ist im einstelligen Bereich. Und die elektronische qualifizierte Signatur, die ist relativ unterhalb des Radars der Öffentlichkeit innerhalb des Jahres hier schon begraben worden.
Also man muss dazu sagen, dass sie halt sowieso erst ab März irgendwie überhaupt möglich war, weil sie halt mit dem Basislesegerät einfach mal verboten war.
Also ach so, November, ne? November 2010 Start, im März hatten sie den ersten Leser zertifiziert.
Genau, und zum Thema November irgendwie Start, also Sie haben ja die Ausweisapplikation, also die Ausweis-App, die man braucht, um halt diese EID-Funktion zu benutzen, haben Sie natürlich irgendwie pünktlich dann im November auch fertig gehabt. Was heißt fertig? Also sie war nicht wirklich funktionsfähig, beziehungsweise wurde halt schon 2 Tage später wieder zurückgerufen.
Weil sie gehackt war, ja.
Weil sie gehackt war, also es hat halt jemand von der Piratenpartei, war das glaube ich damals.
Jan Scheeball, ne?
Genau, den Update-Mechanismus der Ausweis-App halt irgendwie so umgebogen, dass er halt, also sie haben eine fehlerhafte SSL-Zertifizierungsüberprüfung gehabt und man konnte halt praktisch dann der Ausweis-App eine fehlerhafte Update-Software unterschieben. Und irgendwie das zeigt halt schon wirklich, irgendwie wie heißer Nadel dort irgendwie die Software gestrickt wurde. Vor allem muss man dazu sagen, dass die Ausweis-App vom BSI geprüft war. Also irgendwie so viel zum Thema TÜV irgendwie deutscher Softwareprodukte. Und sie haben halt so gravierende Fehler gemacht, wie zum Beispiel das Archiv erst ausgepackt und danach die Signatur überprüft, wo man sich halt auch denkt, das kann einfach nicht sein. Und irgendwie sowas will den Staatstrojaner prüfen.
An die wollen sie ja nicht. Kommt noch später. Also zur Ausweis-App vielleicht noch. Also Sie haben dann so in den Monaten einige Versionen nachgeschoben. Die kann man sich auf der Webseite auch ansehen. Es gibt mittlerweile für OpenSUSE, Debian, für natürlich Windows XP Vista und für Ubuntu eine Version. Bei Mac-Rechnern müssen wir noch aufs Ende des Jahres wohl warten. Also Sie haben noch nicht so richtig hingekriegt, da alle Varianten. Aber gut, also kennst du irgendjemand, der das eigentlich benutzt?
Nee, keine Ahnung.
Kennt jemand irgendjemand, der diese Ausweis-App, die früher Bürger-Client hieß, benutzt?
Oder hat überhaupt jemand elektronischen Personalausweis.
Hatte aber doch wahrscheinlich, oder? Hat jemand schon einen elektronischen Personalausweis? Okay. Ist ja noch relativ frisch. Okay. Habt ihr ihn schon gesappt?
Also habt ihr auch die EID-Funktion angeschaltet?
Hat jemand die EID? Komm, ihr könnt es ruhig sagen.
Irgendjemand wird das doch benutzen.
Also ich glaube, das Publikum ist hier nicht repräsentativ. Vielleicht ist es repräsentativ. Der mündige Bürger wird Realität.
Ihr sollt mal eine Umfrage machen. Okay. Ein wichtiger Fakt noch, was halt gerade so im Bereich irgendwie Open Government oder beziehungsweise Open Software für Governments irgendwie zu sagen ist, dass die Meldebeamten, also die Software für die Meldeämter irgendwie nur für Windows läuft. Das heißt irgendwie, man ist zwangsweise dazu verpflichtet, auf den Meldeämtern irgendwie Windows-Computer einzusetzen. Und also die Beamten beschweren sich halt nicht nur darüber, dass sie irgendwie halt teilweise Windows benutzen müssen. Also es gab ja zum Beispiel in München...
Es gibt mehrere Kommunen, die mittlerweile auf offene, auf freie Software umgestiegen sind.
Die halt da irgendwie dann wieder rückgehen mussten, um halt einfach irgendwie diese crappy Software zu benutzen. Und die ist halt auch noch so langsam, also irgendwie... dass irgendwie es gibt Systemabstürze und irgendwie weite Verzögerungen und es dauert einfach mal Ewigkeit, diesen Chip auszulesen, was sie halt aber zwangsweise machen müssen, immer um halt die Daten zu überprüfen. Also irgendwie die Prozedur auf den Meldeämtern ist halt wirklich seit der Einführung halt katastrophal.
Wir haben da möglicherweise natürlich immer eine gewisse verzerrte Wahrnehmung, weil zu uns natürlich immer die Leute kommen, die uns von all den Problemen erzählen und sicherlich, also melden sich.
Es gab gerade nach der Einführung auch mehrere Fernsehberichte, die halt wirklich zu den Meldeämtern hingegangen sind, einfach mal gefragt haben und dann, wie es war, durch die Bank weg, zumindest irgendwie kurz nach der Einführung, wo sie halt gesagt haben, das ist katastrophal.
Okay, wir wollen, glaube ich, jetzt aber den Personalausweis mal abschließen. Also auch da könnte man natürlich noch wesentlich mehr sagen, auch zu einzelnen Punkten der Technik. Aber letztlich ist durch die Debatte um auch die leichte Angreifbarkeit in den Hintergrund getreten, mit welcher Selbstverständlichkeit man das digitale biometrische Gesichtsbild aufnimmt. Allerdings bei den Fingerabdrücken ja für eine freiwillige Abgabe entschieden hat. Aber das ist natürlich dabei...
Beim Personalausweis.
Natürlich. Genau. Also die ganze Debatte, inwieweit Körper vermessen werden... die hat natürlich da nicht mehr wirklich Anklang gefunden. Wir fanden eigentlich bemerkenswert, dass sich letztlich die Bundesregierung entschieden hat, die Fingerabdrücke optional zu machen. Und wir sind auch jetzt dabei, Zahlen zu ermitteln, wie viele von den Bürgern sich dafür entscheiden. Denn man muss natürlich sehen, dass viele einen Reisepass und Personalausweis oft gleichzeitig beantragen. Das ist gar nicht so selten. Ungefähr ein Drittel der Fälle hatte ich gelesen. Und dass natürlich dann die Prozedur beim Reisepass verpflichtend ist und beim Personalausweis nicht, ist vielen nicht bekannt. Das wird dann auch so ein bisschen durchgewunken.
Also vor allem, wenn Sie halt einmal irgendwie die Fingerabdrücke eh abgegeben haben, dann sagen Sie, ja, dann schreit irgendwie auf.
Also wir werden dann mal versuchen, bis zum Kongress vielleicht oder so noch Zahlen irgendwie zu bekommen. Aber es ist natürlich schwierig, weil auch hier die Behörden immer gerne die geschlossene Auster fahren und generell hat sich auch in Bezug auf die Spezifikation und das Vorgehen beim Personalausweis gezeigt, dass es nicht mehr ganz so offen war. Beim Reisepass haben wir eigentlich durchweg loben können, dass alles, was auch technisch war, was konzeptuell war, offen lag. Das hat sich beim Personalausweis so ein bisschen gewandelt. Da war wieder schwieriger, Informationen zu kommen. Da war die Idee.
Also muss man auch einfach sehen, dass die Gegenseite, sage ich einfach mal, irgendwie dort gelernt hat. Also da, weil wir halt wirklich zum elektronischen Reisepass halt sehr viele Dokumente halt durchgelesen haben, irgendwie wirklich halt die technischen Details uns angeguckt haben, die Schwächen rausgefunden haben, irgendwie dann auch öffentlich gemacht haben. Und beim Personalausweis halt einfach ganz klar waren, wie sie sagen, nichts dazu. Das heißt, wir können dann irgendwie auch nicht in eine Diskussion treten, beziehungsweise einfach nicht rausfinden, was das Problem überhaupt ist.
Also wenn da jemand doch für die nächsten Monate oder so eine zündende Kampagnenidee hat, wir sind dort durchaus willig, das Thema nicht auf sich ruhen zu lassen. Also letztlich ist die einfache Lösung, wir hatten ja schon darüber gesprochen, man sappt einfach mal diesen Chip und hat da Ruhe. Und derzeit zumindest beim Personalausweis sollte das eigentlich bei gar nichts stören, weil man braucht ihn eigentlich auch für gar nichts. Es gibt auch noch keine mobilen Lesegeräte für Polizisten und dergleichen. Denn eine Sache vielleicht noch, es gibt ja 3 Pins, die man sich merken muss, sofern man alle Funktionen benutzen will. Eine davon ist aufgedruckt, das ist nämlich die für den hoheitlichen Bereich. Und man soll natürlich als Bürger möglichst irgendwie nicht zu dem Polizeibeamten sagen, nein, die PIN sage ich nicht, sondern ist die eine sozusagen aufgedruckt, damit auf den hoheitlichen Bereich zugegriffen werden kann. Und wie da die Zukunft sein wird, ist natürlich noch ein bisschen schwer zu sagen. Irgendwann werden die mobilen Lesegeräte natürlich kommen, also die in den Wannen und Polizeiautos dann drin sind. Aber bisher ist da noch nicht so viel zu sehen. Also ich hab nur die Mittel im Haushaltsplan gesehen, die dafür vorgesehen sind. Aber es gibt noch keine Rahmenbeschlüsse, zumindest solche nicht, die bekannt sind. Okay, wollen wir zur Zukunft kommen?
Wenn es vielleicht, also gibt es bisher irgendwie Fragen dazu? Weil sonst, genau.
Dann könnten wir die zwischendurch mal.
Nimm mal das Mikro, wenn du.
Sag mal nicht deinen Namen, weil du hast deine Meldebeamtin bestochen.
Eine kleine Anmerkung, was auch auf den Meldeämtern als wichtige Funktionalität vom neuen Personalausweis gehandelt wird und den Leuten gesagt wird, ja, wofür ist der gut? Ja, sie können brauchen damit bei ihrem Rechner kein Passwort mehr eingeben, weil das ist ja, da gibt es ja Software für. Das ist das Wichtigste, mit was es angepriesen wird.
Echt? Super. Das war vielleicht auch eine Dresdner Spezialität, hä?
Nein, nicht Dresden.
Achso. Naja gut, also ich habe jetzt sehr verschiedene Argumentationen in den letzten Monaten gehört, was die Meldebeamten so sagen, von ich kann Ihnen dazu keine Auskunft geben, zu Wiedercoin der Sachen, die in der Broschüre stehen. Ist aus meiner Sicht sehr unterschiedlich und hängt vom Schulungsgrad ab und glaube ich auch so ein bisschen von den Zahlen, wie in den Meldeämtern bisher so die Funktionen angenommen wurden. Also wir wissen von einigen großen Städten, dass es Rundbriefe gab, also die Bürger dazu aufzufordern, mehr elektronische Identitätsnachweise zu nehmen, und zwar oft mit dem Argument, was wir gehört haben, die zahlen es ja eh. Kann man jetzt auch wenig sagen, stimmt nämlich, ja, naja. Okay,
wollen wir also ich hätte jetzt noch eine Frage.
Ja?
Hier.
Wo?
Ja.
Ah, hi.
Und zwar, Sie hatten ja gesagt, dass bei dem Reisepass kann man den Chip...
Hat er uns gesiezt?
Du bist raus.
Du bist raus.
Okay, du hast gesagt, dass bei dem Reisepass kann man den Chip deaktivieren. Geht das bei dem Ausweis, also darf man das? Also, dass die...
Also, das ist zum Thema dürfen ist halt so, dass natürlich sowohl der Reisepass als auch der Personalausweis im Besitz der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Im Eigentum, genau. Aber das Schöne an dem RFID-Zapper ist, dass man halt nicht nachweisen kann, dass es halt absichtlich passiert ist. Das heißt, irgendwie, wenn der Chip kaputt ist, sind beide Dokumente weiterhin gültig. Es ist nicht nachzuweisen, dass es absichtlich kaputt gegangen ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass irgendwie halt diese Chips, gerade die FID-Chips, halt prinzipiell problematisch sind, was halt Haltbarkeit und Lebensdauer betrifft. Das heißt, sie gehen halt einfach immer so kaputt. Also eine Story, die ich vielleicht letztes Mal schon erzählt habe, irgendwie zu uns kamen halt öfter mal Leute, die halt ihren Chip gesappt haben wollten. Und die meinte irgendwie, ja, wir kommen gerade frisch aus dem Meldeamt. Ich habe versucht, dann den Chip vorher noch mal kurz auszulesen, bevor ich ihn seppe, und der war halt einfach schon kaputt. Also
es gibt eine Qualitätssicherung, also wenn die bei der Bundesdruckerei rausgehen, wird gecheckt, ob der Chip funktionsfähig ist, aber es kann natürlich auch so passieren. Wir haben den Vorteil, dass beide Chips nach der ISO-Norm 14443, also bei 13,56 MHz, angesprochen werden. Das ist natürlich sehr praktisch, weil wir den Sepper nicht, wir können denselben Sepper nicht. Es hilft, also man kann zum Beispiel auch, es gibt elektronische oder medizinische Geräte, die da auch helfen, also wenn man zum Beispiel öfter durch einen Kernspintomographen geschoben wird oder so. Also man kann da verschiedene Wege, wir sind da immer interessiert an neuen Wegen. Also alles, was diese Frequenz von 13,56 MHz erwischt und zu einer Überladung führt, reicht. Und eben die Mikrowelle ist ja eher die offensichtliche Variante, wobei wir schon mal gerne jemand hätten, der einen Personalausweis, nur mal, weil wir ein begrenztes Bild hätten.
Also falls, ich bin mir sicher, dass man die Mikrowelle auch dahingehend optimieren kann, beziehungsweise einfach ein Glas Wasser. Nein, ihr sollt nicht an eurer Mikrowelle rumschrauben. indem man einfach zum Beispiel ein Glas Wasser mit reinstellt, um halt irgendwie Energie zu absorbieren, dass man es halt so weit irgendwie runter reduzieren kann, die Energie, dass halt man keine Spuren hinterlässt. Also das Problem ist halt einfach, dass man halt solche Tests halt wirklich nur an den aktuellen Ausweisen durchführen kann, und halt es gibt wenig Leute, die sagen, ja, mach doch einfach mal kaputt.
Ja, wir haben einige Versuchsreihen, weil wir hatten auch so eine Probeausweise, wir waren nämlich auch Teil des Anwendungstests davor, haben uns ja mutig gemeldet. So hatten wir ein paar Pröbchen und wir hatten auch eine alte Mikrowelle, die noch nicht so eine hohe Leistung hat, was ziemlich gut ist. Und wir haben es auch mit verschiedenen Substanzen, die man daneben stellt, probiert, und wir hatten einen mutigen Tester im TTCB, aber so eine richtig gute wasserdichte Anleitung haben wir da nicht.
Also wir haben es halt bis dahin geschafft, dass halt es nicht so aussah wie halt vorne auf dem Bild, sondern halt wirklich nur so ein ganz kleiner Huckel, wo der Chip war. Ich bin mir sicher, dass es halt an den Grenzen irgendwie nicht auffallen wird, aber ich meine, man hat es halt schon gesehen, das heißt, es war nicht zufriedenstellend für uns deswegen. Und halt irgendwie auch noch, das war halt für den Reisepass, und wir wollen es natürlich irgendwie auch für den Personalausweis mal noch
haben. Auch mal so ein schönes Bild. Also ich würde es ja gerade an meinem machen, ich habe nur keinen, weil man hat ja keine Ausweispflicht hier in Deutschland. Man muss nur ein Reisedokument haben, ich habe halt keinen, aber könnte ich mir eigentlich mal, ob ich mal die 2980 investiere, naja.
Können wir vom Club bezahlen. Mach doch mal einen Projektantrag.
Gibt es noch weitere Fragen, die wir jetzt einschieben? Wenn nicht, würden wir jetzt zur Zukunft kommen. Jetzt wird es gruselig, jetzt werden wir alle depressiv. Okay. Naja. Oh, Entschuldigung. Ja, bitte. Achso, nee, hatten wir eben schon erwähnt. Ich habe meinen nicht bei uns, Sarah hat seinen leider auch nicht bei, aber wir könnten ja spontan irgendwie in die umliegenden Shops gehen, uns die Einwegapparate kaufen und wir löten ein.
Also es gibt auf jeden Fall eine sehr einfache Anleitung und es ist halt wirklich, kann jeder machen. Das ist halt wie eine Arbeit
von wir gehen ins Ausland und machen jetzt aber Workshops, weil die anderen europäischen Länder sind ja auch betroffen, hat auch großen Spaß gemacht eigentlich.
Also wir waren in Amsterdam gewesen, haben halt wirklich irgendwie mit 10, 15 Leuten halt einfach mal irgendwie so einen RFID-Zapper gebaut und das hat halt wirklich, also ohne Probleme irgendwie, das kann halt wirklich jeder machen. War das nicht mit der Schulklasse noch in dem Video?
Ja, also in demselben Beitrag, den wir eben in der ARD gezeigt haben, da ist das Fernsehteam zu so einer, ich glaube, 9. Klasse gegangen in der Schule, so Physikunterricht, und die haben dann da live für die Kameras auch die Zapper gebaut. Fanden wir auch sehr schön, also haben wir uns auch sehr gefreut. Also man sieht daran, es ist tatsächlich kinderleicht. Man muss halt eigentlich nur, zwei Informationen haben, nämlich man muss wissen, wie man den Widerstand da irgendwie ordentlich rauspopelt, damit man keinen Schlag kriegt, und eigentlich welches Kabel man woran lötet, ist nicht wirklich.
Kondensator,
ja.
Okay, lass uns mal
weitermachen. Also wir sehen, die Biometrie hat natürlich Zukunft. Da sieht man nicht nur in den Studien, die all die Wirtschaftsberatungsbuden so raushauen. Ja, da überschlagen sich ja die Milliardenzahlen, wenn man die Prognostizierungen sieht für die nächsten Jahre. Sondern wir müssen natürlich irgendwie feststellen, dass im polizeilichen Bereich da mehr kommen wird. Wir haben jetzt hier nur ein typisches Beispiel. Wir wissen ja, dass in Deutschland alle Demonstrationen standardmäßig mittlerweile gefilmt werden, als sei es normal. Und da muss man sich natürlich klar machen, dass es eine Technik ist, die letztlich der Biometrie entgegenarbeitet, nämlich die Erkennung von biometrischen Merkmalen, meistens Gesicht, aber auch andere, kommen wir gleich nochmal zu, in Menschenmengen wird seit langem beforscht. Wir haben eigentlich seit 2004, 2005, also genau in der Zeit, als diese Ausweisprojekte beschlossen wurden, bereits gesehen, dass massiv mehr Forschungsgelder in solche Projekte gesteckt worden sind. Also
da wird dann noch
beispielsweise, wir haben mal eins.
Ein bisschen klarer, wohin der Staat irgendwie, also wo wir jetzt ein bisschen paranoid wären, vielleicht irgendwo auf den Datenspuren, wohin der Staat halt mit den ganzen Projekten halt will. Also ich meine, es ist halt schon klar, dass die Sicherheit der Dokumente halt war vorher gegeben. Das heißt, es ist nicht notwendig gewesen, biometrische Merkmale dorthin aufzunehmen. Aber es hat natürlich irgendwie Vorteile halt gerade, was halt Überwachung von Bürgern betrifft.
Also ich habe jetzt eins rausgesucht, es gibt aber viele andere, diese ist zumindest, was die Webseite betrifft, sieht man derzeit keine aktuellen Meldungen. ISCAPS heißt das, also es ist eins dieser typischen Projekte, von denen es also mehrere Dutzend gibt, die europaweit gefördert werden. Integrated Surveillance of Crowded Areas for Public Security. Im Prinzip braucht man Public Security nur in die Anträge schreiben und schon irgendwie wachsen die Millionen rüber. Hier waren 10 Unternehmen, die getestet haben und ihre Software auch in einem Supermarkt gleich mal live getestet haben. So ähnlich wie hier in Deutschland in Mainz am Hauptbahnhof, wo ja auch versucht wurde, die Rolltreppe zu filmen und zu gucken, was kann eigentlich eine automatisierte Gesichtserkennung schon leisten.
Was übrigens extrem schlechte Ergebnisse
sind. Ja, haben sie auch abgebrochen. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht wiederkommt. Die Technik war noch nicht so weit in Mainz. Also letztlich war das Problem in Mainz auch, dass viele Leute, anders als sie erwartet haben, auch auf einer Rolltreppe durchaus nicht geradeaus nach vorne gucken, sondern eben irgendwie nach unten auf ihre Füße. Das scheint irgendwie so eine Art so ein Bug bei Menschen zu sein. Also sie hatten erwartet, anders als bei den Treppen, wo man zu Fuß geht, dass man halt auf der Rolltreppe, die sie in den Fokus genommen haben, möglichst geradeaus guckt. Aber die Menschen taten das offenbar nicht genügend. Und die Belichtungssituation war nicht homogen genug, sodass die Ergebnisse unterirdisch waren. Die waren sogar so unterirdisch, dass sie keine konkreten veröffentlicht haben, sondern nur so ein Zirkel, so Zähne knirschen. Ja, leider, also ist nichts geworden, müssen wir nochmal neu.
Sie ist tatsächlich abgebrochen. Und das ist halt, also es sagt schon viel aus, dann irgendwie Projekte irgendwie der deutschen Behörden abgebrochen werden.
Es ist eigentlich europaweit ein kaum zu überblickender Zoo an Forschungsprojekten. Indekt. Ja, Indekt würde ich dazu zählen, aber Indekt hat natürlich einen weit größeren Fokus. Ich meinte jetzt schon Projekte, die sich... Hat auch drin, ich weiß, aber Indekt ist deutlich größer aus meiner Sicht. Ich meinte jetzt schon Körpervermessung im engeren Sinne, aber Indekt würde ich natürlich definitiv dazu zählen. Indekt hat natürlich auch vom Finanzvolumen natürlich eine andere Dimension. Aber es scheint, dass die veränderte Hochschullandschaft, die ja sich eigentlich immer stärker aus solchen Auftragsforschungen zusammensetzt, das Potenzial auch entdeckt zu haben, dass man nämlich aus den europäischen Fonds und aber auch den Landesfonds für Forschung und Wissenschaft einfach aus diesem Bereich Geld holt. Man schreibt einfach Public Security in irgendeiner Weise ran, Anomalieerkennung, all solche Dinge, wo man eben sagt, okay, wir forschen daran, wie kann man Bilder auswerten in Bezug auf die Biometrie, aber auch Erkennung über Kameraperspektiven hinweg, Anomalieerkennung, hochartige Bewegung, all diese. Ja. Und ein Beispiel ist, wir haben nur noch 5 Minuten, wir sind auch gleich fertig. ist auch dieselbe Technologie, die jetzt bei Drohnen dann...
Also halt sehr, sehr aktuell gerade irgendwie aus dem CNN, glaube ich, irgendwie von
Wired,
also von ein paar Tagen erst.
Ja, genau. Also die hat eine 2D- und 3D-Sichterkennung, diese Drohne zum Beispiel, aber die macht auch eine Gangerkennung. Auch der menschliche Gang ist ja sehr individuell und sogar für, gerade wenn man von weiter weg filmt, deutlich besser zu erkennen als das Gesicht. Klar, kann man sich auch gut vorstellen, also zumindest wenn der Mensch sich irgendwie bewegt. Also da passiert gerade eine Menge und wie immer sehen wir auch einen Drive im Bereich Militär, der das antreibt.
Und vor allem halt irgendwie, es geht halt dahin, dass es tatsächlich vollständig autonom im Zweifelsfall irgendwie betrieben werden kann. Halt die Drohnen sind da natürlich irgendwie auch mit den passenden Waffen bestückt und dass halt irgendwie gerade die Amis irgendwie da nicht besonders zimperlich sind, was halt Collateral Damage irgendwie betrifft. Dann
ist es halt, der absichtliche Damage.
Ist im Zweifel auch irgendwie nur 60% irgendwie Trefferwahrscheinlichkeit oder irgendwie Übereinstimmung mit der Person dann einfach mal wert, irgendwie die Rakete abzuschießen.
Immer schön gucken, dass euer Gang nicht so ähnlich ist wie von den mit dem Verdacht.
Also ich meine, da kommen wir halt einfach langsam irgendwie in Situationen, wo halt viele dystopische Filme irgendwie halt schon gezeigt haben, wo man hinkommen
Technik
kann.
Technik ist schlicht einfach so weit mittlerweile. Also wir haben eigentlich vor 3-4 Jahren immer gesagt, naja, das sind Zukunftsszenarien, aber heute kann man sich die Algorithmen teilweise ansehen. Sie funktionieren in Bereichen, wo man es erstmal nicht erwartet hätte. Wenn man sich jetzt in vielen Alltagstechnologien, wo das so einzieht, seit diese Biometrie-Facebook-Zeug, wo das nur Gesichtserkennung ist, oder aber auch die Goggles-Erkennung, die jetzt erstmal so weit zurückgezogen wurde, aber die ja die Funktionalität enthält und auch erstmal schon zumindest halbwegs funktioniert, aber vor allen Dingen im militärischen Bereich, wo die Algorithmen jetzt soweit sind. Das muss man sich klar machen. Da reden wir nicht mehr über morgen, sondern da reden wir eher darüber, wie wird das reguliert? Wann zieht es denn wirklich ein? Und ich warte auf den ersten James Bulger-Fall, wenn wir uns erinnern. Jamie Bulger war dieser einschneidende Fall in Großbritannien, der letztlich dazu geführt hat, dass das halbe Land voller Überwachungskameras sind. Und die werden jetzt auch nach und nach bestückt mit biometrischer Erkennung. Und da warte ich nur darauf, dass es in anderen europäischen Ländern oder überhaupt anderen Ländern solche Fälle gibt, dann wird es sehr schnell kommen. Denn wir haben gelernt und wir lernen es beim Staatstrojaner wieder, because we can reicht als Begründung heutzutage, wogegen wir arbeiten müssen. Aber da werden wir, glaube ich, später nochmal drauf kommen.
Das ist doch ein guter Abschlusssatz, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich will vielleicht zuletzt, wir skippen mal die DNA-Datenerfassung, weil natürlich wir eigentlich noch darauf hinweisen wollten, dass
auch das ist wahrscheinlich eh ein eigenes Thema irgendwie.
Ja, wir hatten ja auch gestern den Vortrag, also der war ja eigentlich, deswegen können wir das mal skippen und auch natürlich die Erfassung über Eurodac und die Vernetzung in Europa oder der Vertrag von Prüm, wir lassen das jetzt mal sein. Ich will vielleicht das Letzte nochmal dazu kommen, dass Biometrie auch oft ein schlicht rassistisches oder zumindest teilweise rassistische Züge trägt. Und dieses Bild aus einer Werbebroschüre des Department of Homeland Security, die biometrische Erfassung in der grünen Zone im Irak zeigen, finde ich, macht das auf vielerlei Ebene deutlich. Wir verwenden das Bild sehr gern. Ja.
Was? Das war Afghanistan.
Nee, das ist die grüne Zone im Irak. Zumindest, also stand es daneben, ich weiß nicht. Okay. Weil ich warte auch nachgestellt, das Werbebild, wir wissen es nicht. Das ist in diesem Fall eine Erkennung der Iriden. Aber, also, ich denke, man muss sich auch dagegen wehren, dass nach wie vor im Bereich Asyl und Einwanderung die Testcases gefahren werden, immer erst dort bei dieser Gruppe Menschen, die keine Lobby haben, die Techniken probiert werden und das wie selbstverständlich übrigens der Personalausweis auch für alle hier dauerhaft lebenden Ausländer ausgestellt wird, nämlich die Aufenthaltskarte in gleicher Weise auch biometrisch erfasst als ID1-Karte.
Also sogar noch bevor es irgendwie den Personalausweis kam, halt irgendwie die Asylbewerber waren halt einfach mal so die Versuchskaninchen, wo halt irgendwie...
Und das sieht man auch an den jetzt überskippten Eurodac- und Prüm-Verträgen, dass also damit wird viel begründet, was dann am Ende auf die Gesamtbevölkerung übertragen wird. Insofern, wie kommen wir jetzt, wir müssen mal positiv enden, sonst wäre ich wieder depressiv.
Staatsrojaner kommt nachher noch. Nee, also die Aussage klar, wenn es irgendwie um biometrische Daten geht, wenn es um Personalausweise und Pässe geht, irgendwie guckt, was ihr tatsächlich dagegen machen könnt, irgendwie informiert die Leute, die sich einen holen wollen, sagt irgendwie...
Haut euch die Sapper und geht mal durch die Straßenbahn.
Ihr könnt Also ihr habt die Möglichkeit, tatsächlich die Abgabe der Fingerabdrücke auf die eine oder andere Weise zu verhindern. Ihr habt die Möglichkeit, wirklich die Personalausweise, die Pässe halt dahingehend zu zerstören, dass sie weiterhin gültig sind, aber der Staat halt nicht die Funktion hat, sie auszulesen. Macht es einfach und dann schaffen wir es vielleicht
auch. Und dann gewinnen wir das auch noch, oder? Dann vielen Dank.
So, für Fragen, hier wäre das Mikrofon. Fragen?
Nein. Oh, ach so. Warte, nehmen wir das.
haben wir nur noch 5 Minuten.
Wisst ihr, wie das aussieht mit der eventuell... Hier.
Ah!
Hallo. Wisst ihr, wie das aussieht, ob abgegebene Fingerabdrücke eventuell irgendwo zentral gespeichert werden? Also, dass es da irgendeine Datei gibt oder nicht?
Also, offizielle Aussage ist, dass es keine zentrale Speicherung gibt. Also, es gibt halt während der Pass- oder Personalausweisherstellung in der Bundesdruckerei, werden sie zwischengespeichert. Danach sollen sie gelöscht werden. Aber wie halt bei so vielen digitalen Daten halt dieses Löschen, beziehungsweise zum Löschen markieren. Also, ich würde halt einfach davon ausgehen, dass halt zumindest die Geheimdienste halt irgendwie die Möglichkeit haben, oder beziehungsweise auch die Möglichkeit nutzen, diese Daten irgendwie abzusammeln.
Aber nicht über die zentralisierte Speicherung, sondern über den Online-Zugriff. Denn mit dem Personalausweis ist auch der Online-Zugriff auf die Meldeabdaten erweitert worden, der ursprünglich beim Reisepass mal dafür vorgesehen war, an den Wochenenden und nach Dienstschluss auf die Daten zuzugreifen. Der ist jetzt erweitert worden und sogar bei Ordnungswidrigkeiten.
Also auf der anderen Seite muss man sagen, du gibst natürlich, wenn du einen Reisepass mit Fingerabdrücken hast, gibst du natürlich an jeder Grenze dann irgendwann halt deine Fingerabdrücke ab. Das heißt irgendwie nicht nur die deutschen Behörden, sondern halt irgendwie sämtliche Staaten, die halt noch geringere Datenschutzrichtlinien haben als hier, werden die Fingerabdrücke abnehmen, werden sie halt irgendwo speichern, weil es halt einfach ein lukratives Geschäft in Zukunft sein wird, wie heutzutage Kreditkartendaten sind einfach biometrische Daten in Zukunft, also auch noch viel gefährlicher, weil sie halt einfach nicht geändert werden können. Das heißt, es wird in Zukunft irgendwie im Internet einfach CDs zu kaufen geben mit irgendwie Fingerabdruckdaten von irgendwie 10 Millionen Deutschen. Das wird halt einfach kommen. Deswegen halt ganz klar die Ansage, wie, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es halt nicht.
Dann noch mehr? Hier vorne noch?
Genau, ja. Was mit dieser Dasselschminke, wenn ich mir so ein drittes Auge hier hinmale? Sagt euch das was? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Funktioniert das?
Ja, wir haben das mit den verschiedenen Tätowierungen, die wir im Gesicht gesehen haben, aber auch dolle Schminke oder dergleichen oder so, haben wir gesehen. Ich denke, es funktioniert. Wir haben, ich habe 2 Testreihen schon mal gesehen, die aber nicht von uns sind. Ich bin mir ziemlich sicher, weil man sich ja klar machen muss, dass ja letztlich die Geometrie und Symmetrie des Gesichtes an bestimmten Datenpunkten gemessen wird. Wenn man die stört, kann man das tun, man muss sich aber dafür nicht unbedingt schminken. Ich neige eher dazu, ein Passbild in ein beliebiges Bildbearbeitungsprogramm zu machen und das Auge und die Nase etwas zu verschieben, anstatt die jetzt...
Ja. Auf der Straße. Also, dass man halt irgendwie die Erkennung auf der Straße halt umgehen kann. Klar kann man halt... Also,
aber dafür haben wir doch die Datenschutztüte.
Also was halt... Was in dem Fall deutlich sinnvoller ist, sind entweder Sonnenbrillen oder Hornbrillen mit breiten braunen Rändern.
Ja, Hornbrillen. Also wir hatten noch diese Ergebnisse, die waren sehr schön, dass also die Falscherkennung bei über 95% bei diesen dunklen Hornbrillenträger. Also die Honecker-Brille wird wieder top.
Also halt einfach, weil halt Gesichtserkennungssoftware natürlich irgendwie auf markante Merkmale sich irgendwie also markante Merkmale auswählt und halt so eine dicke braune Brille irgendwie natürlich ein besonders schönes Merkmal ist, um irgendwie darauf dann zu
matchen. Also ich klebe im öffentlichen Raum immer, wenn ich keine Burka trage, meinen Bart an. Das natürlich auch. Also da haben natürlich jetzt männliche Gesichtshaarträger voll die Vorteile, ja.
Also. Okay.
Was auch schön ist, einfach das Bild zu spiegeln im Bildverarbeitungsprogramm. Das reicht im Prinzip schon, weil es alles...
Guter Hinweis.
Ja, das ist ein guter Hinweis, finde ich auch, weil das können auch Leute, die jetzt nicht gerade sonst oft mit Bildbearbeitungsprogrammen viel umgehen. Ja.
Auch noch, also anders als früher, wo halt tatsächlich das Bild vom zertifizierten Fotografen gemacht werden muss, hast du derzeit einfach auch die Möglichkeit, ich glaube inzwischen sogar digital Daten abzugeben, aber auf jeden Fall kannst du es halt einfach zu Hause machen, auf Fotopapier ausdrucken und irgendwie halt mitbringen, solange es halt die in die Schablone reinpasst. Also noch viel schlimmer sogar, dass die Meldebeamten irgendwie sagen, wie, oder beziehungsweise die Fotobox-Leute, Fotografen halt irgendwie dann schon die Schablone haben und dein Gesicht, was halt nicht biometriekonform ist, halt einfach so zusammenstauchen, dass es halt dann passt und irgendwie somit halt diese ganze Sicherheitstechnik wieder ad absurdum führt.
Im Grunde ist es sogar also eher zu empfehlen, als es selber zu machen, weil es kostet nichts, die bieten einem das heute sowieso an. Also ich kenne jetzt keinen Fotografen mehr, der das nicht macht. Und dann sagt man gleich, er ist für Meldeamt, ach so, dann klicken die auf ihren passt jetzt in die Schablone.
Also es gibt einen fertigen Photoshop irgendwie Plugin dafür, wo du einfach das Foto
reinschmeißt. Da weiß man auch, dass man nicht zurückgewiesen wird, also heißt sozusagen Win-Win.
Also da muss man dazu sagen, zur Einführung war halt gerade der Personeneinteil, wo die halt falsche Fotos abgegeben haben, extrem hoch, also es war halt wirklich über ein Drittel. Das heißt, muss man einfach mal sehen, wie das, also die ganze Sicherheitsversprechung irgendwie, wo die halt...
Ach, das ist doch nicht so schlecht, die haben so viel Geld dafür ausgegeben.
Wir sind auch schon fast fertig. Noch eine Frage und dann...
Die Funktion in Photoshop, die ihr sucht, heißt verflüssigen.
Ich glaube, das würde, glaube ich, schon etwas auffallen. Ja, das ist auch zum Tell us more.
Also die tollen Fotos, wenn sich die Frauen größere Brüste machen und dann irgendwie der ganze Hintergrund.
Hast du schon auch schon gesehen? Nein, das habe ich noch nie gesehen.
Die Kacheln die Kacheln in dem Bildhintergrund dann ausgeweitet sind.
Jo. Jo. Comedy. Wer keine Finger abgeben will, ist gleich ein Test vom Arzt.
Aber was soll auf dem Attest draufstehen?
Der muss gleich Hausarzt, kann auch ein Therapeut sein.
Also beim Dermatologen, ja?
Es kann auch ein Therapeut sein. Kein
Hausarzt.
Also wenn ihr aus sozialen Gründen nicht in der Lage seid oder bereit seid, eure Finger abzugeben und euer Therapeut das per Attest bestätigt, reicht das auch.
Sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank, war ein wunderbares Ende, werden wir uns merken. Und vielen Dank für die, ich habe 46 halbe. Also jedenfalls vielen Dank und schönen Dank für den Hinweis. Das werden wir jetzt mal probieren, sozialtherapeutisch und tiefenpsychologisch.
Okay. Vielen Dank und viel Spaß noch.
Damit bestätigen wir aber das Innenministerium mit dem Krankheitsfall Hacker.
Ah ja, Gott. Es gibt immer Nachteile.
Hacker-Syndrom.
Ja, ach. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Also die Idee hatte ich echt noch nicht, die ist sehr geil.